Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 3. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 3. Teil des Themas Das Buch Daniel.
Die Weltreiche kommen aus dem Weltmeer heraus, eines nach dem anderen, alles grausame Bestien. Daniel 7,4, ein Löwe mit Adlersflügeln. Vers 5, ein Bär, ein gefräßiger Bär. Vers 6, ein Leopard mit 4 Flügeln und 4 Köpfen. Vers 7, ein viertes, ganz schreckliches Tier mit 10 Hörnern und eisernen Zähnen. Dieser Traum wird gedeutet in Kapitel 7 selbst, und zwar so, dass diese Tiere bedeuten Königreiche. Und merken wir, es gibt da eine Parallele zwischen Kapitel 2 und Kapitel 7. Wir hatten in Kapitel 2 diese 4 Weltreiche als menschliche Statue dargestellt. Und hier in Kapitel 7 haben wir die Weltreiche dargestellt als blutrünstige Bestien. Und es ist so, dass der Mensch ja im Bilde Gottes erschaffen worden ist. 1. Mose 1, Vers 27. Das bedeutete, dass der Mensch etwas von Gottes Weisheit, Gerechtigkeit und Wahrheit und Güte auf dieser Erde widerspiegeln soll. Und die menschliche Statue stellt also diesen Auftrag an die Völker der Welt dar. Der Mensch soll im Bilde Gottes, Gottes Regierung hier auf der Erde repräsentieren. Aber was waren die Menschen in Wirklichkeit durch die ganze Weltgeschichte hindurch? Blutrünstige Bestien. Ein blutiger Strom durchzieht die ganze Geschichte aus der Antike bis in die Moderne. Das 20. Jahrhundert kennt ein Total von 190 Millionen Toten durch Kriege und Verfolgungen. Aber fällt uns auf, in Kapitel 2 ist es nicht einfach ein Mensch, sondern eine menschliche Statue. Wo bleibt da die Seele und der Geist? Also es zeigt, was der Mensch sein sollte, aber in Wirklichkeit war er nur eine Statue, ohne wirkliche Beseelung und Begeisterung, wenn man das so sagen darf. Und in, was sie wirklich waren, war eben die Beschreibung von Kapitel 7, grausame Bestien. In der Geschichte von Nebukadnezar sehen wir das. Wir sehen den Menschen Nebukadnezar, der sich erhebt im Stolz und im Hochmut und von Gott gedemütigt wird zu einer Bestie, erniedrigt wird, die den Verstand verliert. Und er war ohne Verstand und damit auch ohne Gottes Erkenntnis. Und das kennzeichnet auch die Geschichte der Völker im Allgemeinen, dass hier die Anerkennung Gottes und seiner Souveränität im Allgemeinen so drastisch fehlt. Also die Menschen waren wie Tiere, grausam, aber auch eben fehlende Gotteserkenntnis und Gottesfurcht. Aber wir haben gelesen, Kapitel 4, Vers 34, und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich pries den Höchsten. Der Ausdruck am Ende der Tage ist normalerweise in der Bibel ein prophetischer Fachausdruck für die Endzeit. Das heißt, die Zeit, wenn Jesus Christus kommen wird als König über alle Könige. Und das entspricht genau dem, was wir aus anderen Propheten sehen. Gott wird diese Blindheit der Völker einmal wegnehmen bei der Wiederkunft Christi. Und die blinden Völker werden Gott erkennen, und zwar so, dass es heißt dann vom Reich Gottes hier auf Erden, in Jesaja 11, Vers 9, man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge. Denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es wird geschehen an jenem Tag, der Wurzelspross Isais, das ist der Messias, welcher dasteht als Panier oder als Fahne der Völker, nach ihm werden die Nationen fragen. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Im tausendjährigen Reich werden die Völker, die überleben werden in der großen Drangsalszeit, zur Erkenntnis des einen wahren Gottes kommen. Und zwar so, dass im tausendjährigen Reich dann die Völker von Gottes Erkenntnis geprägt sein werden. Und so stellen also diese 7 Jahre Nebukadnezars dar, die Zeit, wo die heidnischen Weltreiche herrschen, als grausame Bestien, blind für Gott, für seine Gerechtigkeit und seine Souveränität. Aber eben am Ende der Tage kommt ihnen der Verstand wieder. Nun, wie gesagt, die Kapitel 3 und 4 sind verknüpft. Not ist oft das Kennzeichen derer, die Gott die Treue halten. Und Wohlstand ist oft eine Gefahr, dass der Mensch eben in die Untreue fällt, wie das bei Nebukadnezar der Fall war. Stolz, Vermessenheit und die Verkennung Gottes als Macht über den Menschen. Wir gehen weiter zu Kapitel 5. Da haben wir die letzte Party von König Belsazar. Und zwar ist interessant, er steht nun ganz am Ende dieser 70 Jahre Babylons. In Kapitel 1 hatten wir den Anfang der babylonischen Zeit. Nebukadnezar bringt die Geräte des Hauses Gottes in Jerusalem und tut sie in den Tempel seines Gottes Marduk in Babylon. Das war der Stadtgott von Babylon. Aber Belsazar geht weiter. Jetzt benutzt er diese weggeführten Tempelgeräte aus Jerusalem, um Gott zu lästern. Er lässt sie also bringen und man trinkt Alkohol daraus und man verhöhnt den Gott Israels. Das führt zu dem Moment, wo plötzlich diese schreibende Hand erscheint und die Worte, Vers 25, Mene, Mene, Tekel, Upharsin schreiben. Gezählt, gezählt, gewogen und zerteilt. Niemand kann die Schrift lesen und deuten, außer Daniel. Er wird dafür belohnt und in derselben Nacht stirbt aber Belsazar. Vers 30. In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. König Kores von Persien hatte nämlich bereits ein Abkommen mit den Priestern von Babylon. Die waren mit ihm verbündet und sie öffneten ihm die Tore Babylons, als sich Belsazar eben bei seiner letzten Party völlig sicher wähnte. Das war ein Putsch, die Armee kam ohne Kämpfe in der Stadt Babylon, Belsazar wurde durch einen Schwertstreich beseitigt. Das war sein Ende. Aber wir sehen die Verkommenheit. Er wusste von seinem Großvater Nebukadnezar, dass Gott ihn schon einmal gedemütigt hatte wegen Stolz. Daniel wirft ihm das vor, und zwar Er spricht über seinen Vater. In den semitischen Sprachen kann man Vater brauchen für den direkten Vater oder für einen Vorfahren. Vers 18. Du, o König, der höchste Gott hat den Nebukadnezar, deinem Vater, das heißt deinem Großvater, das Königtum und die Größe und die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen, bebten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Völkerschaften und Sprachen. Wen er wollte, tötete er. Wen er wollte, ließ er leben. Und wen er wollte, erhob er. Und wen er wollte, erniedrigte er. Völlig souverän, ja? Das Haupt aus Gold. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist bis zur Vermessenheit sich verstockte, Daniel 4, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt. Und man nahm ihm seine Würde. Und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen und sein Herz wurde dem der Tiere gleich. Und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm Kraut zu essen wie den Rindern und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass der höchste Gott über das Königtum der Menschen herrscht und darüber bestellt, wen er will. Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt. Sohn bedeutet auch wieder Nachkomme, genauso wie man sagt vom Messias, er ist der Sohn Davids, aber über viele Generationen. Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du dieses alles wusstest. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter von Silber und Gold, von Erz, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht wahrnehmen. Aber dem Gott, in dessen Hand dein Lebensatem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geirrt. Da wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift gezeichnet. Und dies ist die Schrift, welche gezeichnet worden ist. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Also, Belsazar wusste um die Geschichte aus Kapitel 4 und trotz diesem Gericht Gottes, das mit einer Wiederherstellung endete, ist er in seiner Bosheit gegen den Gott Israels noch weitergegangen, indem er sogar eben die Tempelgeräte so entweiht hatte. Und darum kam das Gericht definitiv über ihn. Also so sehen wir die Verknüpfung aus Kapitel 5, kommt direkt aus Kapitel 4. So wie wir das bis jetzt gesehen haben, bei jedem Kapitel, obwohl es in sich geschlossen, gibt es eine ganz natürliche Verknüpfung. Übrigens, das Buch Daniel beinhaltet ja über 200 Prophezeiungen, die sich in der Weltgeschichte nachweislich erfüllt haben. Und das war für Gottlose, für Agnostiker, Atheisten und so weiter immer ein Problem. Wenn das stimmt, dann gäbe es ja einen Gott, der über der Geschichte ist und die Zukunft voraussagen kann. Das, was man in keiner Religion findet, das soll in der Bibel sein. Und darum hat man versucht, das Buch Daniel als eine Fälschung aus späterer Zeit hinzustellen. Man hat gesagt, dass in der liberalen Theologie, wie das heute noch so gelernt, in Zürich, in Basel, das Buch Daniel wurde so circa im Jahr 165 vor Christus verfasst. Später können Sie es nicht ansetzen, aus verschiedenen Gründen. Das geht absolut nicht. Aber Sie denken, die Prophetie in Daniel, die geht bis dahin auf die Makkabäerzeit und da wurde es geschrieben, und zwar von einem Fälscher. Der hat das alles so aufgeschrieben, wie wenn es Prophetie wäre. Dabei war es für ihn alles Geschichte. Aber das ist also alles Prophetie nach den Ereignissen. Ja. Und dann hat man natürlich nach Argumenten gesucht, um zu zeigen, dass der Schreiber des Buches Daniel nicht so viel wusste von der damaligen Zeit und viele historische Irrtümer in seinem Buch hatte. Das waren dann also Beweise, dass das Buch nicht echt ist, sondern aus späterer Zeit stammt. So hat man zum Beispiel gesagt, das beginnt ja schon im ersten Vers. Da heißt es doch, im dritten Jahr der Regierung Joachims, Aber im Buch Jeremia findet sich die gleiche Zeit beschrieben als das vierte Jahr Jojakims. Er irrt um ein Jahr. Ja, wie bringt man das zusammen? Tatsächlich, in Jeremia, die gleiche Zeit, die hier angesprochen wird, wo die Babylonier kamen zum ersten Mal, wird datiert auf das vierte Jahr Jojakims. Jeremia 46, Vers 2. Ja, es ist so. In Israel zählte man die Jahre der Könige so, in Juda, dass das Thronbesteigungsjahr war Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, Jahr 4. In Babylon war das nicht so. In Babylon war das erste Jahr das Thronbesteigungsjahr und das zweite war Jahr 1, dann Jahr 2, Jahr 3. Das heißt, Daniel 1,1 ist die babylonische Zählung. Während Jeremia, der ein Prophet im Land war, die judäische Zählung benutzt. Jetzt gibt es einen Bumerang-Effekt. Wir sehen, Daniel 1,1 ist sogar geschrieben aus der Sicht eines Juden in Babylon und nicht etwa von einem Juden, der normalerweise anders schreiben würde im eigenen Land. Ja gut, dann hat man natürlich noch weiter gesucht und hat auch immer wieder Sachen gefunden. Zum Beispiel haben dann gesagt, ja, Belsazar, den hat es gar nie gegeben. Das ist eine reine Erfindung. Wir haben keine Quellen außerhalb der Bibel, die altgriechischen Geschichtsschreiber, die niemand kennt einen Belsazar. Und die Bibel spricht von einem Belsazar, das ist eine reine Erfindung. Gut. Und dann hat man babylonische Keilschrifttafeln gefunden, übersetzt, und da kommt Belsazar vor. Originaltafeln aus der Zeit. Und zwar geht es da um König Nabonid. Das war Belsazars Vater. Und Nabonid war nicht so interessiert an Politik. Und so ging er nach Teman, nach Arabien. Und auf dieser Tafel steht, dass er die königlichen Zeichen seinem Sohn Belsazar gegeben hatte. Und so war Belsazar eben der Vertreter seines Vaters in Babylon. Und jetzt haben wir gleich noch eine Antwort gefunden. Belsazar sagt doch, Daniel, wenn du die Schrift an der Wand deuten kannst, dann sollst du der dritte Herrscher im Königreich sein. 5, Vers 29. Da hätte man doch immer denken können, ja, aber bitte, wenn schon der zweite, warum muss sich Daniel mit dem dritten Platz begnügen? Ganz einfach, weil Belsazar auf Platz 2 war. Nabonid, der apolitische König, war Nummer 1, Belsazar Nummer 2, Daniel sollte 3 werden. Und da gibt es nun wieder einen Bumerang-Effekt. Ja, bitte. Warum wissen die Geschichtsschreiber aus Griechenland, aus dem 5. Jahrhundert, wissen nichts mehr von einem Belsazar? Niemand kennt ihn. Aber das Buch Daniel kennt ihn. Ja, dann muss es einer sein, der seine Information aus der Zeit hatte. Und so wurde auch das wieder zum Bumerang. Ich habe in meinem Buch über Weltgeschichte alle wichtigen Daniel-Kritikpunkte behandelt, zusammen mit ihrer Widerlegung. Das ist so wunderbar. Also alle Angriffe erweisen sich als Bumerang. Zum Beispiel auch das Aramäisch im Buch Daniel. Ja, das Aramäisch hat sich ja im Laufe der Zeit ständig geändert. Aber das Aramäisch im Buch Daniel ist das Altaramäisch aus der Zeit des 6. Jahrhunderts vor Christus. Und zwar wissen wir das, weil man in der Zwischenzeit hat man aramäische Inschriften aus dem 5. Jahrhundert vor allem gefunden. Und jetzt wissen wir genau, wie man im 5. Jahrhundert Aramäisch geschrieben hat. Das ist genau der Stil. Aber das Aramäisch, das man benutzt hatte im 2. Jahrhundert, in der Makkabäerzeit, wo diese Fälschung Daniel entstanden sein soll, das war ein ganz anderes Aramäisch. Aber der schreibt perfektes Aramäisch aus dem 6. Jahrhundert. Und so hat sich also ein Argument nach dem anderen hat sich gedreht zu Ungunsten der Kritik. Und dann bleibt der Punkt, bitte, über 200 Prophezeiungen und genau erfüllt in der Weltgeschichte. Und das gibt's nur in der Bibel. Also haben wir es offensichtlich hier mit dem Herrn der Geschichte zu tun, der nicht Teil der Natur ist, wie die Götter Babylons, die also selber Zeitraum und Zeit unterworfen sind, sondern ein Gott, der über der Natur steht, nicht Raum und Zeit unterworfen ist und darum die Zukunft sagen kann. Die Prophetie, die erfüllte Prophetie, ist eigentlich schlagender als das, was wir heute Morgen gesehen haben. Wir haben heute Morgen gesehen, wie die Bibel korrekt spricht über die Natur. Und naturwissenschaftliche Tatsachen Jahrtausende vor ihrer menschlichen Entdeckung bereits benennt. Ja gut, aber das könnte ein böser Geist auch. Ein gefallener Engel könnte auch mehr wissen als wir Menschen und solche Dinge in früheren Zeiten inspirieren. Aber was ein böser Geist nicht kann, ist die Zukunft über Jahrtausende voraussagen. Denn Engel sind genauso wie Menschen Raum und Zeit unterworfen. Sie sind zwar schneller, aber wir kommen dann noch auf Daniel 10. Daniel betet und fastet. Nach 3 Wochen kommt ein Engel zu ihm, um Gottes Antwort zu bringen. Und er entschuldigt sich, dass er 3 Wochen zu spät kommt. Daniel 10, Vers 12. Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deine Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich trug dort den Sieg davon bei den Königen von Persien. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Ja, da kommt er also mit Verspätung. Engel sind nicht allgegenwärtig, sind auch Raum und Zeit unterworfen. Der Satan auch, als Engel. In Hiob 1 sagt er auf die Frage, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Also nur Gott steht über Raum und Zeit und nur er kann die Zukunft perfekt voraussagen. Und darum ist die erfüllte Prophetie ein stärkerer Beweis für die Inspiration, die göttliche Inspiration der Bibel, als die wissenschaftliche Korrektheit. Aber die muss auch sein. Wenn die Bibel in naturwissenschaftlicher Hinsicht Irrtümer hätte, dann hätte sie Kennzeichen menschlichen Irrens. Sie darf das nicht haben, aber die Prophetie zeigt, der Urheber ist der ewige Gott. Gut, wir sind bei Belsatzar, Kapitel 5. Die Sünde wird immer schlimmer. Kapitel 4 war Hochmut, aber Kapitel 5 ist Schmähung, Lästerung des wahren Gottes. Das ist noch schlimmer. Also wir haben alle möglichen, in Kapitel 3 haben wir die Selbstvergottung des Staates. In Kapitel 4 haben wir den Hochmut und Stolz der Herrscher. Und in Kapitel 5 haben wir die Gotteslästerung durch Herrscher. Das geht einen ganz deutlichen Schritt weiter in der Bosheit. Die Schrift, niemand konnte sie lesen und niemand konnte sie deuten. Es wird uns nicht genau erklärt, warum, dass man sie nicht lesen konnte. Aber interessant ist Folgendes. Die Wörter Mene, Tekel und Upharsin, Farsin ist die Mehrzahl auf Aramäisch von Peres. Das sind Wörter, die bedeuten auch Werteinheiten. Mene bedeutet Mine. Tekel bedeutet Schekel. Oft im Aramäischen ist ein T-Laut, ist im Hebräischen ein Sch-Laut. Also Schekel, Tekel. Das ist das entsprechende Wort. Schekel und Peres wäre dann halb Schekel. Es kommt daher, diese Wörter gehen zurück auf Wortwurzeln. Mene als Mine geht zurück auf das Wort Mena, zählen. Tekel geht zurück auf das Wort Takal, wägen. Und Peres geht zurück auf Paras, teilen. Darum also Mine, Schekel und halbe, eben geteilte Mine. Eigentlich sind das alles wirtschaftliche Ausdrücke. Und selbst wenn die Weisen Babylons irgendwie hätten sagen können, das hat mit Geldwerten zu tun, damit haben sie die Schrift nicht lesen und auch nicht deuten können. Aber Daniel unter der Leitung des Geistes Gottes erklärt, was diese Wörter bedeuten. Vers 26. Dies ist die Deutung der Sache. Mene, also Mine von Zählen. Gott hat ein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel, von Takal, wiegen. Tekal, wiegen. Du bist auf der Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres, von Paras teilen. Dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Und es kommt dazu, dass Peres eben noch anklingt an Pers. Perser, ja? Das ist die Deutung. Und es ist doch so, wenn Menschen, die die Bibel nicht ernst nehmen und keine Gottesfurcht haben, wenn die die Geschichte betrachten, dann ist es dauernd eine Einteilung der Geschichte nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Überall wird immer gesehen, die untere Schicht war ärmlich, die obere Schicht war reich, darum hat sich die Unterschicht erhoben und so weiter. Die ganze Geschichte wird immer gesehen als eine Abfolge aus wirtschaftlichen Faktoren, die zu Kriegen und zu Umwälzungen und so weiter geführt haben. So haben wir das in der Schule mitbekommen. Und ganz besonders die marxistische Ideologie, Geschichtsideologie, ist ja nur nach ökonomischen Standpunkten, ja? Und hat Hunderte von Millionen Menschen im 20. Jahrhundert in den Griff bekommen. Ja, wer nicht mit dem lebendigen Gott verbunden ist, der sieht überall nur Minen, Schekel und Halbminen und sieht den Sinn der Geschichte nicht. Und Daniel sagt, Mine, Mene, Gott hat ein Königtum gezählt. Du bist gewogen, so leicht erfunden worden. Und Gott teilt dein Königreich und gibt es den Persern. Nur er kann den Sinn, den tiefen Sinn der Geschichte erkennen. Also man muss ganz von der Liebe zum Geld und zur Wirtschaft wegkommen, um den Sinn der Weltgeschichte sehen zu können. Das ist eine praktische Anwendung aus dem Kapitel. Jetzt kommen wir zu Kapitel 6. Es geht um Darius den Meder. Die Perser unter Kores haben Babylon kampflos erobert. Und sie haben den bestehenden Beamtenapparat einfach übernommen. Und darum finden wir auch in Kapitel 6 unter den Persern, am Anfang des Persischen Reiches, Daniel unter den höchsten Beamten. Und von ihm wird gesagt, wie früher und jetzt auch als alter Mann, wir sind also jetzt hier im Jahr 538, jetzt haben wir hier einen alten Daniel vor uns. Und von ihm heißt es nach wie vor, Vers 5, aber sie konnten keinen Anklagegrund und keine schlechte Handlung finden, weil er treu war und kein Vergehen und keine schlechte Handlung an ihm gefunden wurde. Treu in allem, auch im Alter. Und interessant ist, in Hebräer 13 haben wir die Bemerkung, dass wir der Führer gedenken sollen. Und es heißt dort, Hebräer 13, Vers 7, gedenkt euer Führer, die euch das Wort Gottes verkündigt haben, und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach. Also ist ganz wichtig, bei Führern zu sehen, ob sie auch treu enden. Und im Fall von Daniel können wir sagen, er hat treu angefangen als Teenager und er hat treu geendet als alter Mann. Und nun gibt der König einen Befehl heraus. Er verbietet, das war auf Anraten seiner Minister, 30 Tage lang darf man von niemandem mehr etwas erbitten, als nur von ihm, dem König. Damit wollten sie Daniel eine Falle stellen, weil er täglich dreimal betete in Richtung Jerusalem. Und so kam es dann auch heraus. Der König ist auf den Trick reingefallen. Daniel wird vorgeführt als Übertreter des Gebotes und so kommt er in die Löwengrube. Aber Gott rettet ihn aus der Löwengrube heraus. Manchmal sieht man so auf Kinderbibeln einen jungen Daniel in der Löwengrube. Das war ein alter Mann in der Löwengrube. Hier finden wir wieder etwas von der Bosheit der heidnischen Völker. Hier wird das Gebet verboten. Und sobald eine Regierung uns in die Ausübung unseres Glaubens hineinregiert, so dass sie uns darin beschneidet, da hört die Loyalität auf. Daniel hat sich nicht 30 Tage quasi eine Ausnahme gemacht mit dem Beten. Hätte nachher wieder weiterbeten können. Nein, da hat er die Stirn geboten. Auch da ist Daniel ein Beispiel. Der Staat hat kein Recht, unsere freien Ausübung des Glaubens zu beschneiden. Und wenn er das trotzdem tut, haben wir nur in diesem Punkt, nicht in allen anderen, haben wir das Recht, dort zu widerstehen. Aber in allen müssen wir weiter loyal bleiben, Zoll zahlen, Steuern zahlen und so weiter. Wir lesen hier von Darius dem Meder. Wie geht das? Es war doch Kores, der Perser, der erste König von diesem Weltreich. Nun, Darius war ein Unterkönig. Und interessant ist, er hat also über Babylon regiert, einen kleinen Teil des Persischen Reiches, das ja bis nach Indien ging. Und als Meder war er ein Kurde. Die Kurden sind ja stolz, dass sie Nachkommen der Meder sind aus Kurdistan. Und das ist nun wichtig, dass wir unseren kurdischen Freunden sagen, dass in der Bibel von den Kurden geschrieben ist. Und dass es da die Geschichte gibt von einem kurdischen König, müssen Sie unbedingt kennenlernen. Und dann können wir noch von den anderen Kapiteln auch was erzählen, ja? Ja, wir müssen ja wissen, wo können wir anknüpfen. Und das interessiert Sie, weil im Koran, wo findet man die Kurden im Koran? Aber in der Bibel finden wir die Kurden. Wir haben bereits gesehen, das Buch Daniel ist ja aufgebaut in 10 Teile, ja? Und wir können eigentlich unterteilen 2 Blöcke. 5, 1 bis 5 und dann 6 bis 12. Das sind wieder 5 Teile. Nun haben wir doch gesehen, Kapitel 2 und Kapitel 7 haben eine Parallele. Ja? Beide sprechen über die 4 Weltreiche. Kapitel 2, die menschliche Statue. Kapitel 7, die 4 grausamen Tiere. Und diese Parallele erklärt uns folgendes Prinzip. Jemand hat das so formuliert. Humanität, die menschliche Statue, Humanität ohne Divinität führt zur Bestialität. Also auf gut Deutsch. Menschlichkeit ohne das Göttliche macht den Menschen zu einem grausamen Tier. Also diese Parallele, Kapitel 2 und 7, das hat wirklich etwas Bedeutsames zu sagen. Jetzt könnte man sich fragen, ja, gibt es denn auch andere Parallelen? Wenn 2 mit 7 parallel geht, dann müsste ja eigentlich 1 mit 6 parallel gehen. Ja? Gut. Kapitel 1 ist der Anfang des Babylonischen Reiches. Kapitel 6 ist der Anfang des Persischen Reiches. In Kapitel 1 gebietet der König, unreine Dinge zu essen. In Kapitel 6 verbietet der König zu beten. In Kapitel 1 widersteht Daniel und seine Freunde dem Gebot des Königs. In Kapitel 6 widersteht Daniel dem Gebot des Königs. Ja. Offensichtlich ist da eine gewollte Parallele. Und so können wir dann auch weitergehen. Kapitel 3 geht parallel mit Kapitel 8. Kapitel 3 geht es ja um den Götzendienst. Und in Kapitel 8 geht es um eine zukünftige Zeit, wo Israel zum Götzendienst gezwungen werden sollte. Ja, dann wäre Kapitel 4 parallel mit Kapitel 9, oder? Ja. Kapitel 4 beschreibt die Stadt Babel in ihrer Herrlichkeit, architektonisch. In Kapitel 9 denkt Daniel an die Trümmern von Jerusalem. In Kapitel 4 geht es um die 7 Jahre des Wahnsinns des Königs. In Daniel 9 studiert Daniel über die Prophetien Jeremia. 70 Jahre soll die Zeit Babels gehen. Und er bekommt nachher eine Prophetie von den 70 Jahrwochen. Also 70 mal 7 Jahre, bis dann die Endzeit, die Zeit der Erlösung kommen soll für Israel. Also ist auch ganz, ganz frappant. Kapitel 5 zeigt uns einen gotteslästerlichen König. Und der letzte Teil, Kapitel 10 bis 12, zeigt uns den ganzen Weg bis in die Endzeit und zeigt am Schluss den Antichristen, der sich über alles erhebt, was Gott heißt. Ich lese von dem Antichristen in Daniel 11, Vers 36. Ich muss erklären, in Daniel 11 ist alles erfüllt, von Vers 1 bis 35. Da geht es dauernd um den König des Nordens, das war Syrien, und den König des Südens, Ägypten. Und da wird alles der Reihe nach erzählt, von der persischen Zeit über Alexander den Großen, über all die persischen und ägyptischen Könige bis in die Makkabäerzeit. Diese Zeit, wo die Verständigen eben treu geblieben sind und viele dazu gebracht haben, sich zu läutern, weiß zu machen und zu reinigen. Und dann wird gesagt, Daniel 11, Vers 35, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen, bis zur Zeit des Endes, denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Jetzt kommt hier eine Lücke bis in die Endzeit. Und alle weiteren Verse ab Vers 36 handeln von der Endzeit. Der Text selber sagt es. Da wird ein König beschrieben, 36 bis 39, der dann in der Endzeit Krieg führt. Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm, so nach der alten Elberfelder und sehr, sehr genau übersetzt, mit ihm, das ist der König von Vers 36, zusammenstoßen. Also da sind wir in der Endzeit. Ab Vers 36 ist alles Endzeit, bis 35 ist alles erfüllt. Ich habe das mal ausgezählt, die erfüllten Prophezeiungen, und bin bis Vers 35 auf etwa 150 Prophezeiungen gekommen, die man ganz genau in der Weltgeschichte nachweisen kann. Das habe ich auch in dem Buch hier getan, jeden einzelnen Punkt nachgewiesen mit der Geschichtsliteratur. Das ist schon eindrücklich. Porphyrius um 300, das war ein Feind des Christentums, er schrieb in seinem 12. Buch gegen das Christentum, dieses Kapitel kann unmöglich Prophetie sein, es ist viel zu genau. Er hatte damit zu kämpfen. Gut, und jetzt wird der Antichrist beschrieben in der Endzeit, Vers 36. Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln. Und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott, und gegen den Gott der Götter wird er Abscheuliches reden oder Erstaunliches reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Und weder auf die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Sondern er wird sich über alles erheben, und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelstein und mit Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott. Wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen und das Land austeilen zum Lohn. Das ist der Antichrist. Plötzlich wird er hier genannt der König. Vorher geht es immer der König des Südens, der König des Nordens, der König des Südens, der König des Nordens. Und dann kommt der König. Er wird auf den Gott seiner Väter nicht achten. Dann ist er ein Israelit. Er wird auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht achten. Er wird sich über alles erheben, was Gott heißt. Genauso wie Paulus das schreibt in 2. Thessalonicher 2 von dem Menschen der Sünde, der sich über alles erheben wird, was Gott heißt, und sich selber in den Tempel Gottes setzen wird und sagen, er sei Gott. Es heißt hier sogar, er wird auch nicht auf die Sehnsucht der Frauen achten, noch auf irgendeinen Gott. Wer ist die Sehnsucht der Frauen? Da ist viel Unsinn geschrieben worden. Was war der größte Wunsch eines jüdischen Mädchens? Dass sie einmal die Mutter des Messias sein könnte. Der Messias, die Sehnsucht der Frauen. Aber interessant, der Bibeltext sagt, dass er Gott ist, noch auf irgendeinen anderen Gott. Gott und Mensch in einer Person. Er wird nicht auf den Messias achten, er ist der Antichrist. Aber er wird einen Gott ehren, das ist den Gott der Festungen. Das ist ein ganz interessanter Ausdruck, weil in der Römerzeit sollte das ein Ausdruck werden für Jupiter Capitolinus. Jupiter, der Göttervater, dem die Festung des Kapitols in Rom geweiht war. Und nun, der Antichrist in Israel wird verbündet sein in der Endzeit mit Europa. In seiner letzten Phase. Und er wird einen Bund machen und wird ein Götzenbild herstellen von dem letzten Diktator Europas. Offenbarung 13 spricht ausführlich darüber. Und dieses Götzenbild wird sogar sprechen können. Und das wird er auf dem Tempelplatz in Jerusalem aufstellen. Und dann beginnt die große Drangsalszeit nach Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort seht, von welchem Daniel der Prophet geredet hat. Also die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Denn alsdann wird große Drangsal sein. Das ist der Gott der Festungen, den er ehren wird. Der Antichrist. Und nun die Parallele. Daniel 5, Daniel 10 bis 12. Der König Belsazar, dieser Gotteslästerer, ist ein Vorgeschmack von dem Antichristen. Der nicht nur Gott einfach verkennt, wie Nebukadnezar, sondern Gott angreift. Und ihn lästert. Aber zu allen Zeiten haben wir die Treuen, einen Daniel damals und dann diese Verständigen in Daniel 12, in der Endzeit. Also wir sehen, wie das Buch Daniel sogar einen wunderbaren Aufbau hat in sich. Wenn man nur ein Kapitel herausreißen würde, würde man die ganze Struktur zerstören. Weil das hat die liberale Kritik gemacht. Man hat gesagt, Daniel ist eine Fälschung aus späterer Zeit. Und dann kamen die Argumente, ja, aber halt. Der kennt ja Belsazar, weiß, dass er Nummer zwei ist und so weiter. Da haben wir gesagt, ja gut, es kann natürlich sein, dass dieser Fälscher im zweiten Jahrhundert, dass der auch älteres Material zur Verfügung hatte. Und dann hat er das irgendwie auch noch so verwendet. Aber das ganze Buch Daniel ist in seinem ganzen Aufbau, in seiner ganzen Struktur so eine Einheit. Wenn man da gewisse Dinge herausreißt, wird die ganze Struktur zerstört. Also in der Abfolge der Kapitel sehen wir einen wunderbaren Werdegang. Im Kapitel 1, Daniel kann Träume deuten. Kapitel 2, Daniel deutet Träume. Kapitel 3, Nebukadnezar macht sich eine Statue nach der Statue, von der er geträumt hatte. Die Freunde Daniels müssen durch Not und bleiben treu. Kapitel 4, Nebukadnezar lebt im Wohlstand und wird untreu. Kapitel 5, Belsazar erhebt sich gegen Gott, obwohl er wusste, dass Gott seinen Großvater gedemütigt hatte, im Kapitel davor. Und Kapitel 5 zeigt, jetzt kommt der Wechsel, die Perser übernehmen die Macht. Das Reich wird geteilt und den Persen gegeben. Kapitel 6, das persische Reich unter Darius dem Meder. Kapitel 7, der Traum von den Bestien. Das kommt gerade nachdem in Kapitel 6 Daniel unter den Löwen war. Ja? Daniel unter den Löwen ist ein Bild davon, wie die Treuen, die Gläubigen zu allen Zeiten der Weltgeschichte eben mit wilden Tieren zu tun hatten. Aber Gott ihnen geholfen hat durch die Jahrtausende hindurch, um mit diesen wilden Tieren umgehen zu können. So dass sie Gottes Bewahrung und Durchhilfe erlebt haben. In Kapitel 8 geht es dann um zwei Tiere, der Widder und der Ziegenbock. Also nachdem wir in Kapitel 7 den Traum von vier Tieren hatten, Kapitel 8 den Traum von zwei Tieren. Und Kapitel 8 zeigt dann, wie Gott schließlich Israel in der Endzeit befreien, durch Not befreien wird und eine vollkommene Zeit der Lösung schenkt. Und Daniel 9 nimmt dies auf und zeigt dies auf im Verlauf dieser 70-Jahr-Woche Gottes prophetischen Plan bis in die Endzeit. Dieses Kapitel gibt den Schlüssel überhaupt für das Prophetieverständnis. Wer die Prophetie von den 70-Jahr-Wochen nicht kennt, nicht verstanden hat, kann die ganze Prophetie nicht wirklich verstehen. Das ist also das Schlüsselkapitel, das uns den Weg zeigt bis zur Endzeit. Und die Kapitel 10 bis 12 knüpfen daran an und zeigen vor allem die letzte Zeit der größten Not Israels, bevor dann die große Erlösung kommt. Und ich möchte schließen nochmals mit Daniel 12, Vers 1. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Ein jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Also diese Kapitel zeigen, Israel muss noch durch die schrecklichste Zeit hindurch. Aber dann kommt die Befreiung. Am Schluss wird Israel die Erlösung erleben. Nicht alle, sondern nur die wahren Gläubigen. Ein jeder, der zum Leben eingeschrieben gefunden wird im Buch des Lebens. Daniel wird persönlich getröstet. Vers 13, du aber gehe hin bis zum Ende. Und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Daniel wusste, er war treu zu seiner Zeit, aber er sollte die Erlösung Gottes für Israel in der Endzeit und wie Gott die ganze Weltgeschichte zum Ziel führt, das sollte er einst erleben als Auferstandener. Ja, wir sind am Schluss. Es gäbe so viel Schönes noch zu erzählen, aber es sollte eine Übersicht sein über das Buch Daniel.
Sie hörten soeben von Roger Libi den dritten Teil des Themas Das Buch Daniel.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den 3. Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.